Heute mit der Sendung Milliardengeschäft Kokain, der Hamburger Hafen im Fokus von Schmugglerbanden. Nach einem Boom als Schickeria-Droge in den 80er Jahren ist es um Kokain lange Jahre ruhig gewesen. Doch inzwischen steigt wieder die Unruhe bei den Sicherheitsbehörden. Nach Informationen von NDR Info und dem NDR-Fernsehmagazin Panorama 3 stellt das BKA eine dramatische Zunahme von Kokainimporten aus Südamerika fest. Das steigende Angebot trifft in Deutschland offenbar auf eine größer werdende Nachfrage. Eine zentrale Rolle für den Schmuggel großer Kokainmengen und für das Wirken organisierter Banden spielt dabei der Hamburger Hafen. Polizei und Zoll entdecken allerdings nur einen Bruchteil der importierten Drogen. Lena Gürtler, Christoph Heinzle und Benedikt Strunz über das Milliardengeschäft Kokain.
Mitten in der Nacht auf den 26. April 2012 erreicht die Kap San Antonio ihr Ziel. Das 300-Meter-Schiff hat eine Atlantiküberfahrt hinter sich. Der Containerfrachter, der in Ecuador gestartet ist, läuft in den Hamburger Hafen ein, wo die Ladung gelöscht wird. In den 9000 Containern befinden sich alle möglichen Waren aus Südamerika, wie zum Beispiel Bananen. Allerdings ist auch in zwei der Container geheime Fracht versteckt, von der wohl weder der Kapitän noch die Matrosen wissen.
Ich warte auf Nachricht von den beiden jungen Frauen. Was ist mit denen?
Die jungen Frauen sind schon oben.
Alles gut, sehr gut. Ich werde auf Sie warten. Und wenn Sie ankommen, dann...
Die Kap San Antonio ist ein Kokainschiff.
Wenn du Koks ziehst, fühlst du dich klar und wach. Das darf man sich nicht so vorstellen wie Ecstasy oder so, dass du total ausrastest. Du bist dann einfach sehr energiegeladen. Normalerweise ist es doch so, wenn du den Abend übersäufst, bist du um 3 oder 4 total fertig. Den Effekt kannst du mit Koks aushebeln. Die Party geht dann einfach weiter. So ein Abend endet dann manchmal erst am nächsten Tag um 14 oder 15 Uhr auf einer After-Hour-Party oder in irgendeiner Küche.
Carla ist 29. Sie studiert in Hamburg Sozialwissenschaften. Über Kokain spricht sie offen, obwohl sie ihren richtigen Namen und ihre richtige Stimme nicht im Radio hören will. Sie selbst sei linksalternativ, aber das spiele keine Rolle. Kokain werde heute in allen Musikszenen und Subkulturen konsumiert.
In den Clubs ist das doch mehr oder weniger toleriert. Du ziehst natürlich nichts auf der Tanzfläche, sondern gehst aufs Klo. Wir gehen dann zu zweit oder zu dritt in die Kabine. In den Clubs, in denen wir unterwegs sind, kommt es echt oft vor, dass alle Klos besetzt sind, weil gerade andere Leute koksen. Wenn wir eine Kabine haben, bauen wir uns Lines auf dem Handy-Display. Du rollst dann ein U-Bahn-Ticket oder was du gerade bei dir hast und ziehst das Koks.
Koks ist in Deutschland en vogue. Krankenschwestern koksen, um die Nachtschicht gut zu überstehen. Anwälte, um ein Plädoyer fertig zu schreiben. Designer, um fit zu sein für den nächsten Projektpitch. Jahr für Jahr wird in deutschen Wohnzimmern, Discos und Büros tonnenweise Kokain geschnupft. Die wachsende Nachfrage in Deutschland trifft auf ein wachsendes Angebot. Und die bessere Verfügbarkeit von Kokain in Deutschland lässt auch mehr Leute koksen. Das Geschäft mit Kokain ist in Deutschland ein Milliardenmarkt.
Unbemerkt von der Öffentlichkeit wird dieser Markt Woche für Woche mit Kokain aus Südamerika versorgt. Die dafür notwendige Maschinerie läuft lautlos, hochorganisiert und arbeitsteilig.
Im Sommer 2011 wird Irfan auf der Suche nach einem Komplizen fündig. Der 21-jährige Bosnier arbeitet im Hamburger Hafen. Dort spricht er seinen fast gleichaltrigen Kollegen Walid an. Ob Walid ihm helfen könne, Zeug aus Kühlcontainern zu holen und aus dem Hafen zu schmuggeln, fragt Irfan. Schnell wird klar, dass es um Drogen geht und um viel Geld. 100.000 Euro soll Walid beim ersten Schmuggel bekommen. Der Deutsch-Tunesier sagt zu. Damit ist die Bande komplett, lange bevor die Kap San Antonio mit dem Kokain in Hamburg einläuft.
Der Fall dieses Kokainschiffs ist genau dokumentiert. Die meisten Namen allerdings sind geändert.
Was die sechsköpfige Bande nicht weiß, bereits in diesem Sommer 2011 gerät sie ins Visier von Polizei und Zoll. Die Ermittler haben Glück. Zwei V-Leute machen die Beamten auf José aufmerksam. Einen in der Dominikanischen Republik geborenen Deutschen mit Erfahrung im Drogenhandel. Der 38-Jährige plane, Kokain aus Mittelamerika nach Deutschland zu schmuggeln, sagen die V-Männer. Die Ermittler beginnen, José zu beschatten und abzuhören, sagt der Leiter der Ermittlungsgruppe, Oliver Erdmann vom Hamburger Landeskriminalamt.
Wir tasten uns dann ran an diese Menschen und gucken einfach und sprechen ihnen dann gewisse Rollen zu. Das heißt, wir erstellen eine Arbeitshypothese, was wir denken, was passieren kann.
Rasch stoßen die Fahnder auf Irfan, der für José Besorgungen macht, Auto fährt und eben auch Walid anheuert. Monatelang beobachten die Beamten die Männer, können lediglich erahnen, dass ein großes Geschäft vorbereitet wird. Die Hierarchie der Bande wird dabei immer klarer. José leitet nur die Hamburger Helfer an. Als eigentlichen Organisator des Millionenkuhs, als Mann mit dem direkten Draht zu den Kokainkartellen in Südamerika, machen die Fahnder einen gewissen Ortiz aus, der wie José aus der Dominikanischen Republik stammt.
Arbeitsteilung, Spezialisierung, Outsourcing, Konzepte aus der legalen Wirtschaft funktionieren auch in der Drogenökonomie. Die meisten Beteiligten kennen nur ihr unmittelbares Umfeld, nicht unbedingt die Drahtzieher, die Leute mit dem Zugang zum Kokain. Wer den europäischen Markt im großen Stil mit Kokain versorgen will, braucht Kontakte zu den Produzenten und Exporteuren in Südamerika.
Es gibt schon Kartelle, die für die Kokaineinfuhr nach Europa verantwortlich sind. Wir stellen auch immer wieder Leute fest, die aus diesem Bereich stammen, die auch dann hin und her fliegen und dann auch hier in Europa und in Deutschland agieren. Die spielen schon eine Rolle.
Manche haben sich von Europa aus gute Kontakte nach Südamerika aufgebaut. Andere sind Mitglieder der großen Kokainkartelle, Statthalter, wie Wolfgang Schmidt sagt, Sprecher des Zollkriminalamts.
Spätestens dann, wenn es darum geht, die Gewinne in Form von Bargeld oder mit Bargeld kurieren, an die Auftraggeber zu schaffen, gibt es offensichtlich eine einheitliche Kommunikationslinie zwischen Abnehmern, Statthaltern, die sich um die weitere Verteilung kümmern, und den Lieferanten innerhalb der Kartelle in Südamerika. Es gibt auch Fälle, in denen Statthalter von Kartellen eingesetzt wurden. Das sind dann sozusagen im kaufmännischen Bereich die europäischen Repräsentanten.
Natürlich müsse man davon ausgehen, dass Statthalter der Kokainkartelle auch in Deutschland aktiv sind, sagt Schmitz. Die Statthalter, also die großen Fische, die Angebot und Bestellungen in dieser Schattenwirtschaft koordinieren, zu erkennen, sei keineswegs einfach, weiß Ronald Gieschralf. Er leitet den Rauschgiftbereich der Hamburger Staatsanwaltschaft.
Auch da ist ein gewisser Globalisierungseffekt eingetreten. Also es arbeiten Deutsche mit türkischen Staatsangehörigen und Albanern und Spaniern zusammen.
Auch chinesische Triaden, die italienische und die russische Mafia, tummeln sich im Kokaingeschäft. Deutlich schwieriger sei es dadurch geworden, in die Strukturen organisierter Kriminalität einzudringen, meint Frank Buckenhofer von der Gewerkschaft der Polizei, der selbst Zollfahnder ist.
Wir haben globalisierte OK-Strukturen, die nicht mehr einen Mafia-Paten kennen, der alles beherrscht, so eine Art Don Corleone, sondern heute haben wir eher eine Matrix-Organisation. Das heißt, es gibt welche, die kümmern sich um Vertrieb, es gibt welche, die kümmern sich um den Anbau, es gibt welche, die kümmern sich um den Verkauf, es gibt welche, die kümmern sich um die Geldflüsse.
Helfer im Hafen, Fahrer und Geldkuriere erwischen die Fahnder noch am ehesten. Bei den Hintermännern sehe das schon ganz anders aus, sagt Oliver Erdmann.
Je weniger einer direkt agiert, desto schwieriger ist es für mich, ihm nachzuweisen, dass er einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz begeht. Und wenn ich dann keine Aussagen habe, die ihn belasten, er selber nichts transportiert hat, nichts angefasst hat, ihn keiner belastet, er vielleicht mal irgendwo in Kontakt mit jemandem war, dann habe ich für mich eine Mutmaßung, welche Rolle er spielt. Aber ich muss sie letztendlich dann auch am Ende des Tages nachweisen können. Und das ist dann vielleicht das Problem.
An einem Märztag 2012 ist es endlich soweit. Das Kokain soll in Ecuador in Containern versteckt werden, erzählt Irfan und gibt Walid den Namen des Schiffes, mit dem das Kokain in Hamburg ankommen soll. Doch der Deal platzt, denn das Schiff steuert den Fruchthafen an. Dort kommt Walid nicht an die Container mit dem Stoff heran. José telefoniert hektisch, stoppt den Transport. In Telefonaten, die die Ermittler abhören, zeigt sich die Nervosität der Bande. Dem großen Boss im Hintergrund gefällt die Verzögerung nicht.
Wir müssen auch neue Telefone bekommen oder kaufen. Ortiz will nicht, dass wir dieses Handy benutzen, wenn wir uns mit ihm in Verbindung setzen. Es muss ein spezielles Handy sein, exklusiv für den Kontakt zu ihm.
Ein neuer Plan entsteht. Walid besorgt an seiner Arbeitsstelle im Containerhafen eine Liste mit Schiffen, an deren Container er herankommt. Die Wahl fällt letztlich auf die Kap San Antonio, ein modernes Containerschiff der Reederei Hamburg Süd. 30 Barren mit jeweils einem Kilo Kokain soll sie nach Hamburg bringen.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Das ist hier eine Pressekonferenz aus ganz besonderem Anlass. Sie sehen es, Wir haben hier wirklich eine Rekordmenge.
3. Februar 2017 im Hamburger Hafen. Pressekonferenz in einer Lagerhalle des Zolls. Stolz berichtet Norbert Rude rund 50 Journalisten, was Hamburger Zöllner aus einem Schiffscontainer aus Curaçao gezogen haben.
Ich bin jetzt seit 5 Jahren Präsident des Zollkriminalamts, aber eine solche Menge an Kokain auf einem Haufen habe ich noch nicht gesehen in der ganzen Zeit.
Es geht um 717 Kilogramm Kokain. Hunderte Barren liegen jetzt auf Holzpaletten. Jedes Päckchen trägt ein Zeichen. Das Emblem des Fußballclubs Real Madrid, die olympischen Ringe und Buchstabenkombinationen. Es sind die Erkennungscodes der Kokainkartelle. Der Marktwert der Pakete liegt bei mehr als 140 Millionen Euro.
Symptomatisch, was wir hier sehen an Rauschgiftmengen, weil wir es seit Jahren mit Steigerungen auf dem Gebiet zu tun haben.
Egal ob Hamburg, Antwerpen oder Rotterdam, in allen drei großen Nordseehäfen sind die Kokainsicherstellungen in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. 2016 wurde in Hamburg 1 Tonne Kokain beschlagnahmt. In Rotterdam waren es 14 und in Antwerpen sogar 27 Tonnen. Das sind Steigerungsraten von bis zu 100%.
Ich spreche von einer dramatischen Entwicklung und die bereitet uns tatsächlich Sorgen,
sagt Bettina Fehlings vom Bundeskriminalamt. Fehlings Mitarbeiter sind unter anderem dafür zuständig, den weltweiten Kokainmarkt im Blick zu behalten. Um Trends frühzeitig zu erkennen, führen sie genau Statistik. Jeder Kokainfund über 50 Kilogramm wird vermerkt.
Wenn man die Gesamtmenge der weltweiten Großsicherstellungen betrachtet, muss man konstatieren, dass der Zufuhrdruck in 2016 nach Westeuropa dramatisch angestiegen ist. Wir haben Großsicherstellungen weltweit von 576 Tonnen Kokain. Das sind rund 40% mehr als im Vorjahr und rund 72% mehr als noch 2014.
Immer häufiger verschiffen die Täter laut BKA gleich mehrere Tonnen Kokain auf einmal. Im Gegensatz dazu wirkt der Millionendeal der Hamburger Kokainbande beinahe lächerlich klein. Die Angst davor, dass die wertvolle Fracht von Polizei, Militär und Zoll beschlagnahmt wird, ist offenbar nicht sehr groß.
Trotz dieser sehr hohen Sicherstellungsmengen in Europa hat sich der Preis für Kokain überhaupt nicht verändert. Also da gibt es marginale Schwankungen. Was bedeutet, die Versorgungslage ist dennoch gut.
Wolfgang Schmitz vom Zollkriminalamt glaubt, dass sich mit den steigenden Schmuggelmengen auch die Transportwege verändern.
Im Bereich des Kokainschmuggels haben wir sehr klassische Routen, die uns seit Jahren oder auch seit Jahrzehnten bekannt sind. Also jemand, der im Fluggepäck dann auch Waren mitnimmt, große oder kleinere Mengen versteckt, am Körper versteckt, teilweise auch in doppelten Böden von Reisekoffern versteckt. Das ist ein Klassiker, den gibt es immer wieder, den gibt es auch immer weiter.
Regelmäßig bringen Zoll und Polizei auch private Segeljachten auf, die Kokain aus der Karibik nach Europa bringen. Im Zentrum des weltweiten Kokainhandels steht aber heute die Containerschifffahrt. Große Häfen wie Hamburg und Bremerhaven sind zunehmend in den Fokus der Kriminellen geraten.
Also wer über die Häfen schmuggelt, der kümmert sich auf jeden Fall um größere Mengen, die dann nicht an einzelne Abnehmer kommen. Was über die Häfen geht, ist nach unserer Erkenntnis in der Regel organisiert. Sehr gut organisiert. Es wird auch auf der Täterseite dann Technik eingesetzt, wie etwa eine GPS-Technik oder eine Peiltechnik. Also Warensendungen werden durchaus beobachtet, observiert.
Oft wird das Kokain in Brasilien, Ecuador oder in Kolumbien an Bord der Schiffe gebracht. In den meisten Fällen ahnt die Besatzung noch nicht einmal, was für eine gefährliche Ladung sie transportiert. Der Fantasie der Drogenbanden seien dabei keine Grenzen gesetzt, sagt Staatsanwalt Gieschralf.
Präparierte Holztüren zum Beispiel, wo in das Holz eingearbeitet Kokainpäckchen sich befunden haben, sowas haben wir sichergestellt, in Figuren, getränkte Teppiche.
Holzkohle, Baumaschinen, Bananenkartons und hohle Zahnräder dienen ebenfalls als Verstecke. Kokainbanden werben immer wieder Hafenmitarbeiter an, um das Koks zu bergen.
Da ist es sehr hilfreich, wenn man Hafenmitarbeiter hat, die erstens wissen, wann kommt das Schiff an, wann ist der Container in Hamburg, wo liegt er, wie kriege ich ihn weg. Das kann alles im Hafengelände noch passieren, wenn Sie einen Tatbeteiligten haben, der da beschäftigt ist.
Von wenigen Tausend bis zu einigen 10.000 Euro Schmiergeld fließen pro Auftrag in die Taschen der korrupten Hafenarbeiter.
Bestandteil der organisierten Kriminalität ist auch, dass Amtsträger korrumpiert werden. So sehen wir in unseren Ermittlungsverfahren auch den Versuch, Zollbeamte zu bestechen. Das eine oder andere erfolgreiche Ermittlungsverfahren basiert auf so einem Versuch, wo sich dann einfach die Kollegen auch offenbaren. Letzten Endes hoffen wir natürlich, dass die Quote der Zollbeamten, die sich dann auch tatsächlich bestechen lassen und hier für die Täter handeln, dass die möglichst niedrig ist.
Der ist ein bisschen verbogen hier.
Mit einem Bolzenschneider und einiger Mühe öffnet Zollbetriebsinspektor Jürgens Krei den rostroten 77 Kubikmeter Container. Routinekontrolle im Hamburger Hafen.
Er kommt erstens aus Südamerika, wo er herkommt, kann man sehen, Jamaika, und wird über Hamburg nach Skandinavien transportiert. Und das sind so typische Container, die wir uns aussuchen und gucken, ob da eventuell sogenanntes Beipack vorhanden ist.
Rip-off heißt diese bei Schmugglern beliebte Methode. Hinter der Containertür eine Tasche mit Kokain. Die lässt sich am Zielort rasch herausnehmen. Doch diesmal Fehlanzeige.
Ja, überlegen Sie, wir haben 9 Millionen Container, die im Jahr in Hamburg ankommen. Die Prozentzahl, die wir kontrollieren, ist relativ gering, weil wir es einfach nicht können. Das heißt, wir beschränken uns auf Stichproben. Und das ist es eben. Manchmal hat man Glück und manchmal nicht. Aber es ist die Nadel im Heuhaufen suchen.
Das Schmuggelgeschäft hat sich in den vergangenen Jahren sehr verändert, meint der 62-jährige Zollbeamte. Früher stießen die Zöllner auf Seeleute mit einem Beutelchen Marihuana. Heute ist der Kokainhandel ein Riesengeschäft.
Eine gewisse Brutalität ist da auch, denn in diesem Bereich gibt es keine Freunde. Und wer da korrupt ist, wird in der eigenen, man sieht es nach Mexiko, was da los ist, wie viele Leute da tagtäglich sterben mit den Drogenbanden kämpfen, weil sehr, sehr viel Geld im Hintergrund steckt. Das darf man nicht dabei vergessen.
Allein im mexikanischen Drogenkrieg wurden in den vergangenen Jahren fast 50.000 Menschen getötet. Bewaffnete Täter seien auch hierzulande im Kokainhandel keine Seltenheit, bestätigt Wolfgang Schmitz vom Zollkriminalamt.
Dass also an jedem Kilogramm Kokain oder vielleicht sogar an jedem Gramm Kokain Blut klebt, ist, glaube ich, eine Metapher, die wir unterschreiben würden.
Um an die Hintermänner zu kommen, reichen Stichprobenkontrollen aber nicht aus. Es braucht aufwendige Ermittlungen.
Zollfahnder Nils Hennig ist auf dem Weg zum Hamburger Flughafen. Der Leiter der Observierungseinheit will auskundschaften, wie man ein bevorstehendes Treffen von Drogenschmugglern unbemerkt beobachten kann.
Die Hinweise jetzt auf der Telefonüberwachung, die sind schon sehr eindeutig, dass das hier möglicherweise auch um ein Geschäft geht.
Die Observierer wollen Bilder der Verdächtigen liefern.
Ich nenne sie mal jetzt unsere Kundschaft. Ist schon sehr professionell. Die wissen natürlich auch, wie wir arbeiten teilweise. Und das versuchen sie natürlich in irgendeiner Form auch dagegen anzuwirken. Wir müssen uns immer wieder anpassen und das ist manchmal so ein bisschen wie Räuber- und Gendarmspiel. Das ist halt so. Die entwickeln sich weiter und wir müssen uns auch weiterentwickeln.
Dabei stoßen die Fahnder aber immer wieder an Grenzen. Oft müssen Dutzende Handys überwacht werden. Für jedes brauchen die Beamten einen richterlichen Beschluss. Verschlüsselte Kommunikation bleibe nahezu unzugänglich, klagt Ronald Gieschralf von der Hamburger Staatsanwaltschaft.
Denken wir an Messenger-Dienste, dass die für die Strafverfolgungsbehörden immer noch ein schwarzes Loch sind. Da finden wir nichts. In den laufenden Ermittlungen, am Beispiel WhatsApp, kriegen wir es erst dann zu lesen, wenn die Täter festgenommen worden sind und wir die Smartphones auslesen können.
Ich glaube, wir müssen technisch auf dem Niveau der aktuellen CeWIT sein, aber wir hängen sozusagen technisch wahrscheinlich locker 10 Jahre, 15 Jahre hinterher.
Sagt auch Frank Buckenhofer von der Gewerkschaft der Polizei, der GdP. Doch nicht nur an der Ausstattung fehle es, meint der Gewerkschafter, sondern auch an Manpower. Aus Sicht der GdP bräuchte man allein beim Zoll 2000 zusätzliche Einsatzkräfte für Kontroll- und Streifendienste und noch einmal 1000 für die Zollfahndung.
Der Stellenabbau der letzten Jahre im großen fünfstelligen Bereich hat natürlich den Kolleginnen und Kollegen bei der Polizei zu schaffen gemacht. Beim Zoll sieht es ganz anders aus. Der ist seit jeher stiefmütterlich behandelt von seinem Ministerium.
Eine Rolle spielt dabei natürlich auch, wofür man das Personal in der Rauschgiftmittelbekämpfung einsetzt. Bettina Fehlings vom BKA.
Natürlich ist es ein Ziel der Polizei, Kokain vom Markt abzuschöpfen, also oder Kokain schon da sicherzustellen, dass es gar nicht auf den deutschen Markt kommt. Das ist sicherlich ein Ziel. Das Hauptziel ist allerdings, Händlerstrukturen zu erkennen und solche Strukturen nachhaltig zu zerschlagen.
Doch das ist nicht überall in Europa so. Beispiel die Niederlande, die eine zentrale Rolle als Drehscheibe für den europäischen Kokainhandel spielen.
In den Niederlanden geht es natürlich insbesondere darum, große Mengen vom Markt zu nehmen, weil dort auch große Mengen anlanden. Und das im Zweifelsfall effektiver ist, als über viele Jahre zu ermitteln und die Strukturen zu zerschlagen. Aber das ist eine Prioritätensetzung der Niederländer, die wir auch nicht beeinflussen können.
Wenn das Delikt, was ich gerade den Niederländern vorschlage, gemeinsam zu ermitteln, bei ihnen nicht gerade auf der Prioritätenliste weit oben steht, dann läuft man da auch schon mal vor die Wand oder kriegt die kalte Schulter gezeigt.
Unter einer Entwicklung leiden alle Rauschgiftfahnder in Europa. Zoll und Polizei sind inzwischen häufig mit anderen Themen beschäftigt, wie Oliver Erdmann vom Hamburger Landeskriminalamt feststellt.
Der internationale Terrorismus ist sicherlich da zu nennen. Die Migration ist da sicherlich zu nennen, sodass wir viel mehr Aufgaben dazu bekommen haben. Ich halte es auch für wichtig, den Rauschgifthandel als Teil der organisierten Kriminalität, wo immense Gewinne gemacht werden, der in meinen Augen sehr sozialschädlich und gesundheitsschädlich ist, um das deutlich zu sagen, dass man da den Verfolgungsdruck nicht nachlässt.
April 2012, der große Tag naht. Die Bandenmitglieder telefonieren und treffen sich häufiger. Aufregung bei der Geldkurierin Martha, die später das Bargeld aus dem Verkauf des Kokains ins Ausland bringen soll.
Er hat mich angerufen, nach 12. Wir sollten uns fertig machen, um 5 Uhr morgens. Ich sagte ihm, du bist verrückt. Und sie wollten, dass ich mit denen gehe.
Wohin?
Heute sollte das Essen ankommen. Ich habe gesagt, ich bin hier, um Geld zu holen und mitzunehmen. Aber da mische ich mich nicht ein.
Red nicht so viel am Telefon.
Am 25. April 2012 um 23.25 Uhr macht das Containerschiff Kap San Antonio am Burchard Kai im Hamburger Hafen fest. Entladen werden auch 2 Kühlcontainer, in denen das Kokain versteckt ist. Jetzt kommt Walid zum Einsatz, der am nächsten Morgen Frühschicht am Burchard Kai hat.
Er ist dann früher zur Arbeit gegangen, hat geguckt im Computer, Mensch, wo stehen die beiden Container, hat sich ganz normal an seine Arbeit gemacht, hat eine Sporttasche mitgenommen, hat dann die Abdeckung dieses Kühlaggregats rausgeschraubt und hat dann die Kokainpakete entnommen, in eine Sporttasche gepackt und dann halt in seinen Privatwagen erstmal reingepackt.
Nach Schichtende fährt Walid zum vereinbarten Treffpunkt, eine Wohnung in einem 70er-Jahre-Klinkerbau in Hamburg-Jenfeld. Zusammen mit Irfan schleppt er die schwere Tasche die Treppe hoch zu Roberts Wohnung. Die Bande hat den Deutschen erst vor einer Woche angeworben und ihm 25.000 Euro versprochen. In der Wohnung soll das Kokain zwischengelagert werden, bis die Bande den Stoff mit kräftigem Preisaufschlag an Dealer weiterverkaufen kann. Etwa 4 Millionen Euro dürften die 30 Kilo auf dem Straßenmarkt wert sein.
Ein Gramm hochreines Kokain würde im kolumbianischen Regenwald zwischen 80 Cent und 1 Euro kosten. Nur dass dort niemand auf die Idee käme, grammweise Kokain zu kaufen. Hat die Droge ihren Weg über den Atlantik gemacht, ist sicher aus dem Hafen transportiert und vielfach gestreckt worden, hat sich ihr Wert verhundertfacht. Auf der Hamburger Reeperbahn kostet eine Portion Kokain, also ungefähr 0,7 Gramm, etwa 50 Euro. Der Reinheitsgrad liegt nicht mehr bei 90, sondern nur noch bei 20-30%. Wer bessere Qualität möchte, kauft nicht auf der Straße, sondern bei seinem persönlichen Dealer. Zumindest an schlechtes Straßenkoks zu kommen, ist kein Problem, wie das NDR-Reporterteam feststellt. Ein Verkaufsgespräch am helllichten Tag nahe der Reeperbahn läuft zwanglos ab. Aus rechtlichen Gründen ist das Gespräch nachgestellt.
Hey, alles klar?
Ja, alles klar. Bei dir? Sag mal, hast du was?
Was willst du?
Hast du Koka?
Ja. Wie viel?
1 Gramm.
1 Gramm, ja.
Was kostet es?
1 Gramm, 50 Euro.
Laut des EU-Drogenberichts kokst mehr als 5% der europäischen Bevölkerung mindestens einmal im Leben. Kokain ist die Droge unserer Zeit. Unendlich feiern, unendlich arbeiten, Sex ohne Grenzen und schnelles Geld für diejenigen, die mit dem Stoff handeln. Die Klischees könnten nicht abgegriffener sein, funktionieren aber offenbar noch immer. Der Schriftzug Kokain prangt heute auf Markenkleidern und in der Musikkultur ist Kokain allgegenwärtig.
2 Kilo Kokain, direkt aus Costa Rica, alles rein wie Mona Lisa. Bald bin ich Großverdiener und sie fragen mich, woher kommt das ganze weiße Zeug? Ich sag dir nur, mon frère, mach kein Auge, bei mir läuft.
Der Song Kokaina des Dortmunder Rappers Miami Yassin wurde innerhalb von 5 Monaten 51 Millionen Mal geklickt. Auch der Hamburger Rapper Milonair spricht in seinen Liedern gern über Kokain. Über Songs wie Kokaina sagt er:
Lieder, die so einen Titel haben, das ist halt jetzt in, cool auf der Straße, weißt du? Es ist eine sehr, sehr verbreitete Mode leider geworden, wovon auch die Dealer natürlich profitieren.
Und die Musikindustrie.
Fahr den Benz Richtung Sonnenuntergang. Hamburger Hafen, hier kommt Tonnen in das Land. Ah, auch in Rotterdam hab ich meinen Adam. Glaub mir, mein Junge, es geht nicht um ein paar Gramm. Vertickt das Apache an Schlitzaugen, während Asiatinnen an mein Dick saugen.
Milo, wie ihn seine Freunde nennen, spielt in seinen Liedern regelmäßig mit dem Klischee des Drogengroßhändlers, der Millionen scheffelt. In Zeitungsinterviews behauptet er bisweilen, dass er wegen Kokainhandels bereits mehrere Jahre lang im Gefängnis gesessen habe. Nach NDR-Informationen stimmt diese Version nicht ganz. Tatsächlich wurde der Rapper vor einigen Jahren lediglich zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, weil er einen Freund zu einem Kokaindeal gefahren hat. Beihilfe zum Betäubungsmittelhandel und Fahren ohne Führerschein, lauteten die Anklagepunkte. Sein Management möchte sich hierzu nicht äußern. Das Image des Gangster-Rappers bekommt Kratzer.
Ich rap darüber auch, weil es gerade halt so verbreitet ist und weil ich es auch mir selber zumute, darüber rappen zu dürfen. Weil ich halt sehr, sehr lange auf der Straße war, sehr, sehr viel, wie gesagt, Blut und Schweiß, Tränen auf der Straße gelassen habe.
Er sei aber längst aus dem Kokaingeschäft ausgestiegen.
Mittlerweile ist es so, du sagst zu einer Frau, ey, was geht ab und so, wollen wir mal auf Toilette und so, hast du was zu ziehen? Wenn du dann sagst, nein, hast du verloren. Also es ist halt gesellschaftsfähig geworden. Diese Droge ist Volkssport.
Ob Jugendliche durch lässige Rap-Songs unter Umständen ein falsches Bild von Kokain vermittelt bekommen, scheint in der Rap-Szene nicht wirklich zu interessieren. Die Erfahrung, die Joachim Schulze mit Kokainkonsumenten macht, unterscheidet sich jedenfalls erheblich von der Glamour-Welt cooler Musikvideos.
Man möchte dieses Gefühl, ich bin was, ich habe was geschafft und ich bin toll, das möchte man immer wieder haben. Das führt schnell zu einer psychischen Abhängigkeit. Wenn ich das weglasse, dann bin ich ein Nichts und ein Niemand.
Schulze ist Drogenberater im Hamburger Sozialverein Palette. Bei ihm landen nicht die Gelegenheitskonsumenten, sondern die Schwerstabhängigen. Beschaffungskriminalität, psychische und körperliche Probleme, sozialer Abstieg. Kokain mag ein besseres Image haben als Heroin. Tatsächlich sind sich die beiden Drogen bei hohem Konsum ähnlicher, als viele denken. Thomas, wie er genannt werden will, war lange Jahre Kokainkonsument. Könnte er seine Entscheidung rückgängig machen, hätte er auf keinen Fall mit dem Koksen angefangen, sagt er heute und erinnert sich an seine damalige Verfassung.
Wo ich Gedanken habe, negative Gedanken, meine Lebenssituation, das Alleinsein im Alter, die Gebrechlichkeiten, die jetzt so nach und nach durchkommen, die vergrößerte Prostata, dass ich so im Herbst meines Lebens bin. So, und dann sniff ich da mein Kokain und dann ist nach einer Viertelstunde positive Gedanken.
Ja.
Ich weiß natürlich, dass es wieder runterrutscht ins Negative. Die negativen Gefühle, die werden dann noch exzessiver wieder nach dem Konsum am nächsten Tag.
Es ist der 26. April 2012, der Abend nach Ankunft des Kokains in Hamburg. Die Verteilung des Stoffs soll beginnen. Um 19.30 Uhr brechen vier der Schmuggler aus Roberts Wohnung in Jenfeld auf. In Roberts VW Lupo werfen sie einen Rucksack mit knapp 5 Kilo Kokain. Im VW Golf mit José und Irfan liegt ein Schlagstock. Ziel ein kleines Hotel in der Nähe. Auf dem Parkplatz wartet schon die Polizei und macht sich bereit für die Festnahme. Dann geht alles ganz schnell und einfach. Oliver Erdmann vom LKA.
Das ist der entscheidende Augenblick. Sie müssen sich das so vorstellen, wir haben dann dreiviertel Jahr ungefähr ermittelt. Jetzt ist der Tag der Tage und dann soll auch alles klappen. Das heißt, da ist man schon angespannt, konzentriert und will alles richtig machen. Und das haben die Kollegen in diesem Fall auch glücklicherweise.
Auch der Gerichtsprozess später ist einfach. Die Beweise sind erdrückend, alle Angeklagten gestehen. Am Ende bekommen sie Haftstrafen zwischen 2 und 6 Jahren. Verhindert wurde am Ende nicht nur, dass knapp 30 Kilo Kokain auf den Markt gelangen. Für die Bande sollte dieses Geschäft nur der Auftakt für regelmäßige Importe sein.
Diesen Strang haben wir zerschlagen und da sind wir auch glücklich drüber. Ich weiß aber, dass dann die nächste Täterstruktur schon in den Startlöchern sitzt. Das ist meine Arbeit und da gehen wir auch motiviert und dann auch ganz optimistisch ran. Aber man darf nicht den Fehler machen, sagen wir mal, mit gezogenem Schwert gegen den weltweiten Rauschgiftkonsum anschreiten zu wollen. Das ist sicherlich falsch, da würde man frustriert werden. Man muss den Einzelerfolg sehen.
Aufhören dürfe man nicht mit dem Kampf gegen organisierte Rauschgiftkriminalität, meint auch Frank Buckenhofer von der Gewerkschaft der Polizei.
Denn ansonsten würden sich diese Strukturen in einer Art und Weise verselbstständigen, dass sie irgendwann genauso Bestandteil der gesellschaftlichen Ordnung sind wie Eisdielen.
Doch wenn immer neue Täter nachkommen, neue Netzwerke den Platz der Alten einnehmen, ist dieser Kampf dann überhaupt sinnvoll? Nein, meint Drogenberater Joachim Schulze.
Man müsste das Drogenverbot aufheben. Kokain müsste legal kaufbar sein, genauso wie Alkohol oder andere Medikamente, die es in Apotheken gibt. Dann könnte man diesen Markt austrocknen. Das ist ganz wichtig, dass man das Kriminelle aus dem Drogenkonsum rausnimmt. Das wäre gut für das Klientel und das wäre, glaube ich, auch gut für die Gesellschaft.
Politisch mehrheitsfähig wäre eine Legalisierung von Kokain in Deutschland derzeit aber nicht, unabhängig davon, ob sie denn wirklich sinnvoll wäre. Bettina Fehlings vom BKA macht aber noch etwas anderes in der Kokain-Debatte zu schaffen.
Ich persönlich bin der Meinung, dass in unserer Gesellschaft etwas schiefläuft und dass man sich darüber auf der politischen Ebene Gedanken machen müsste, darauf zu setzen, dass die Drogenbeauftragte der Bundesregierung und die Polizei das Rauschgiftproblem lösen, das halte ich für naiv.
In der Reihe Das Forum hörten Sie Milliardengeschäft Kokain, der Hamburger Hafen im Fokus von Schmugglerbanden. Eine Sendung von Lena Gürtler, Christoph Heinzle und Benedikt Strunz. Redaktion Wolfgang Heinemann. Das NDR Fernsehen berichtet in Panorama 3 ab 21.15 Uhr über das Thema.